Der KI-Podcast mit Gregor Schmalzried und Fritz Espenlaub.
Fritz, ich zeig dir jetzt einfach mal ein Video. Ist immer ganz toll für einen Podcast, aber du kannst ja einfach mal so ein bisschen beschreiben, was man da sieht. Erstmal, was für eine Szene wird denn hier gefilmt in diesem TikTok-Video?
Also eine Frau, eine junge Frau wird gefilmt durch so ein bisschen die Tür, also offenbar von ihrer WG-Mitbewohnerin, und sie redet mit einem Handy sehr angeregt und stimmt dem Handy viel zu, nickt, schüttelt den Kopf. Ja, da scheint es zur Sache zu gehen.
Ja, genau. Es sieht aus, als würde sie irgendwie mit einer Freundin telefonieren oder so und sich sehr, aber auch ein bisschen aufregen über was, ne?
Ja, schon. Das ist so einer dieser Telefonate, wo man sich gemeinsam darüber auslässt, was jetzt Sabine schon wieder gebracht hat letzte Woche in der Freundesgruppe.
Ja, dann hören wir doch mal rein, wie dieses Video klingt.
Ich hab ihm geschrieben so, ey, wo bleibst du? Ich hab mir extra den Tag jetzt für dich freigenommen und der hat mich geghostet.
Das ist echt mies. Du verdienst jemanden, der dich respektiert und zu schätzen weiß. Ghosting ist so unreif. Glaubst du, du möchtest ihm nochmal schreiben?
Mann, ich weiß nicht. Hast du einen Tipp?
Ehrlich gesagt, Finger weg. Wenn er dich schon beim ersten Date so hängen lässt, zeigt das, dass ich von dir erwartet.
Danke.
Danach würde ich aber den Fokus wieder auf dich lenken.
Okay.
Du bist mehr wert als so ein Stress.
Okay. Also ein sehr, sehr verständnisvoller Gesprächspartner, den sie da hat. Also sie beklagt sich über jemanden, mit dem sie nicht
genau,
ganz happy ist.
Genau so klingt das immer, wenn ich über dich rede mit meinen Freunden, Gregor.
Und jetzt hast du wahrscheinlich auch gemerkt, so wie manche unserer Hörer, die diese Stimme auch kennen, die telefonieren auch manchmal mit diesem verständnisvollen Freund. Das war nämlich kein Mensch, sondern sie hat ChatGPT da ihr Leid geklagt über ihr misslungenes Date. Und der Text, der verrät es auch ein bisschen. Also drunter steht, meine Mitbewohnerin redet einfach seit neuestem mit ChatGPT über ihre Probleme, und dann so Tränenlachen-Emojis mit dabei. Und das Interessante ist, das Video hat eine 250.000 Likes auf TikTok. Also es ist nicht einfach so ein Mini-Nischen-Video, was wir irgendwie ausgegraben haben. Und wenn man dann so runtergeht und die Kommentare liest, dann sind die schon toll. Also da sind Leute, die schreiben, ja, ChatGPT judged halt nicht, ne? Oder jemand anders sagt, ChatGPT ist meine Therapeutin. Jemand zitiert auch ChatGPT. An einer Stelle sagt er, ehrlich gesagt, Finger weg. Und der meint die dann, ja, genau das war ja die richtige, war die richtige Reaktion darauf. Und was sagt uns das? Naja, das sagt uns einmal, okay, es gibt Leute, die sprechen mit ChatGPT, wie sie das mit einem guten Freund machen würden, holen sich da Bestätigung, holen sich Ratschläge für den Alltag. Und dann gibt's eine ganze Menge andere Leute, die sehen so ein Video auf TikTok und kommentieren, ja, genau das ist bei mir auch. Genauso mache ich's auch.
Und ist auch nicht verwunderlich, dass das so ein breites Phänomen ist, auch bei uns in Deutschland. Wir sind ja weltweit eins der Länder mit den meisten Nutzern und Nutzerinnen auf ChatGPT. Und ja klar, der Sprachmodus, den haben nicht nur wir hier beim KI-Podcast als Geheimtipp entdeckt.
Ja, aber das Lustige ist, wenn man solche Statistiken hört, ne, wenn man hört, ah, so und so viele Menschen benutzen ChatGPT, dann werden die meistens in so einem Arbeitskontext veröffentlicht. Ne? Dann heißt es, ja, so viele Leute nutzen das für Produktivität und Firmenkunden, ganz wichtig und so weiter. Aber naja, wenn man sich das so anschaut, dann stimmt das möglicherweise gar nicht. Dann sind möglicherweise viele von den Menschen, die wirklich sehr viel mit ChatGPT sprechen, nicht unbedingt Leute, die damit produktiver werden wollen, die damit Probleme lösen wollen oder zumindest sie wollen, oder anders gesagt, sie wollen Probleme lösen, aber sie wollen persönliche Probleme lösen. Ne? Ich bin tatsächlich da, wo ich dieses TikTok-Video her habe, da bin ich noch auf alle möglichen anderen gestoßen. Es gab hier so ein anderes Video, da ist so eine junge Frau zu sehen, die sagt einfach nur, hier bin ich in meiner besten Beziehung bisher. Und als nächstes kommt ein Screenshot, wo sie sagt, ich liebe dich, ChatGPT. Niemand ist so wie du. Du bist der Beste, die Beste, ist auf Englisch, deswegen nicht ganz klar. Und ChatGPT antwortet mit, du verdienst die Welt, Katharina. Also da sind auf einmal so ganz komische Sachen am Passieren und die posten das einfach. Also das ist ja nochmal der nächste Punkt. Die posten, das ist nicht einfach nur was manche Leute so ein bisschen für sich machen, ne, auf ihrem eigenen Handy, und dann erzählen sie es niemandem. Nein, ChatGPT zu benutzen wie eine Freundin, ein Freund, vielleicht sogar wie so eine Art, ja, Beziehungsersatz, Das ist offensichtlich so Mainstream, dass es normal ist, auf TikTok ein Video davon hochzuladen, und dann bekommt man lauter Kommentare von Leuten, die sagen, ja genau, mache ich genauso.
Und genau deswegen reden wir da heute drüber, weil die Leute reden nicht nur über irgendwas dann mit ihrem ChatGPT-Freund, sondern eben vor allem auch über emotionale Themen, über persönliche Themen, Beziehungstipps, all das. Und wir reden heute darüber, was passiert eigentlich, wenn ich einer KI mein Herz ausschütte. Mhm. Und es ist ein bisschen eine besondere Folge, weil wir haben die gemeinsam mit unseren Freundinnen, mit unseren Kolleginnen gemacht. Und zwar vom Podcast Die Lösung. Das ist der Psychologie-Podcast der ARD. Da waren wir vor kurzem zu Besuch. Die Folge findet ihr auch in der Audiothek übrigens. Die ist rausgekommen letzten Donnerstag, also ein paar Tage vor uns. Und ja, heute geht's weiter damit.
Ja, wir beschäftigen uns heute mit der Frage, was ist da eigentlich gerade los? Also ist das wirklich so ein Massenphänomen, dass auf einmal vor allem junge Menschen der KI ihr Herz ausschütten? Dann stellen wir uns die Frage, warum funktioniert das so gut? Warum lädt die KI so sehr dazu ein, sowas zu machen? Und was passiert denn eigentlich, wenn Fritz auf einmal zum KI-Therapeuten geht? Und wie bewertet das eine richtige menschliche Therapeutin? Das ist heute das Thema im KI-Podcast. Ich bin Gregor Schmalzried.
Und ich bin Fritz Espenlaub. Und die erste Frage, die uns da natürlich beschäftigt, ist, wie groß ist dieses Phänomen wirklich?
Ja, also, weil wenn man das sieht, diese Videos, ich bin da echt in so einem kleinen, Loch bin ich da gelandet. Wenn man einmal, das ist ja auf TikTok auch immer so, ne, wenn man einmal zu Themen recherchiert, dann bekommt man eigentlich nur noch sowas. Und ich bekomme wirklich seit Wochen nur noch junge Leute, die sagen, was sie alles ChatGPT erzählen. Da bekommt man schnell das Gefühl, die gesamte Welt macht gerade nichts anderes. Also niemand redet mehr mit Freunden, niemand redet mehr mit echten Leuten, mit Familie. Nö, alle reden nur noch mit der KI. Ganz so drastisch ist es nicht, aber das Problem ist, wir wissen nicht genau, wie groß das Phänomen wirklich ist. Also einmal finde ich es interessant, dass es schon Ende 2023 eine Umfrage gab von Bitkom, also einem Technologiebranchenverband. Da kam raus, dass rund die Hälfte aller Nutzerinnen und Nutzer von ChatGPT sagen, dass die Dialoge mit der KI Spaß machen. Und zwar vor allem junge Leute, also zwischen 16 und 29, sagen zwei Drittel, es macht Spaß. Vielleicht vor allem, weil es einfach lustig ist oder interessant oder unterhaltsam mit der KI zu reden. Das war schon von Anfang an so. Und wozu genau die gesprochen haben, das wurde leider nicht untersucht in der Umfrage. Es gab aber kurz darauf eine Untersuchung in Dänemark. Da hat man dänische Schüler und Schülerinnen so im Teenageralter befragt, wie sie mit Chatbots umgehen. Und da meinten immerhin 15%, dass sie im letzten Monat eine freundesartige Konversation hatten mit einem Chatbot. Also es gibt diese Anzeichen, dass das passiert.
Freundesartige Konversation, also so wie das, was wir auch einmal so pro Monat haben ungefähr.
Einmal pro Woche, Fritz. Also manchmal und manchmal habe ich freundesartige Konversationen mit Marie, genau. Und die drastischste Zahl, die ich da gefunden habe bei der Recherche, die kommt aus Amerika. Und zwar fand ich schon krass. 46% der amerikanischen Teenager zwischen 13 und 18 finden es akzeptabel, wenn ein Mensch und eine KI befreundet sind. Also da sind wir wieder bei den freundesartigen Beziehungen, ne? Zwischen Mensch und KI sind schon okay.
Das deckt sich ja schon so ein bisschen auch mit der, sag ich mal, anekdotischen Evidenz aus dem Freundeskreis. Also zumindest ich erlebe das bei vielen Leuten, die auch durchaus KI so benutzen. Und ich merke es auch selber oft, dass gerade, ja, Claude zum Beispiel sich durchaus eignet für so diese Gespräche, die so ein bisschen auch nicht rein auf einer rein professionellen Ebene stattfinden, sage ich mal.
Das klingt ein bisschen diplomatisch für das, was du eigentlich sagen willst.
Ja, ich habe Sextalk mit Claude den ganzen Tag, das ist genau, was ich sagen will. Nein, was ich sagen will, ist genau diese Art von Ratschläge über Freundschaften zum Beispiel.
Jetzt ist es halt so, es wird in diesen Umfragen meistens nicht wirklich unterschieden zwischen verschiedenen KI-Systemen. Und das ist deswegen wichtig, weil wenn wir das Thema, was passiert, wenn ich einer KI mein Herz ausschütte, genauer anschauen, dann müssen wir schon unterscheiden zwischen eigentlich zwei Arten von KI. Nämlich auf der einen Seite gibt es, ich sag mal, spezialisierte Apps, die sich auch ganz aggressiv bewerben als, hier ist jetzt deine KI-Freundin oder dein KI-Freund. Mhm. Da ist zum Beispiel Replika ein wichtiger Name, ist auch schon im Podcast ab und zu mal gefallen. Character AI ist eine andere Website, wo man sich quasi fiktive Figuren auch so ein bisschen selber basteln kann und dann mit denen sprechen. Und das gibt's auch schon eine ganze Weile. Also es ist ganz interessant, dass Replika eigentlich schon als App deutlich länger existiert als zum Beispiel ChatGPT. Also die haben es irgendwie geschafft, so diese Art von Technologie, so große Sprachmodelle wie GPT-3, zu einem Produkt zu machen, noch bevor OpenAI das geschafft hat damals, noch bevor die Macher von ChatGPT selber wirklich Geld damit verdient haben, hat Replika Geld mit sowas verdient. So, also das ist so die eine Kategorie. Es gibt eben diese Apps, die ganz bewusst es darauf anlegen, dass man sie so benutzt. Und dann gibt es die Apps, die das eigentlich gar nicht machen. Und das ist ja das, womit wir eingestiegen sind. Ne? ChatGPT zum Beispiel. ChatGPT, wenn man sich anschaut, wenn ich jetzt ChatGPT runterlade, so im App Store, dann steht da nicht, hey, benutze bitte diese App, um mit ihr über persönliche Beziehungen zu sprechen. Das ist da eigentlich gar nicht drin. Trotzdem wird es immer mehr gemacht. Trotzdem gibt es auf einmal immer mehr Leute, die eigentlich so generische KI-Programme wie ChatGPT einfach für persönliche Sachen, für sehr persönliche Fragen benutzen. Und auch da gibt es eine Reportage, die für jeden, der sich das interessiert, ich sehr ans Herz legen möchte, von der New York Times neulich. Das ist eine, die haben nämlich eine junge Studentin begleitet, die letztlich mit ChatGPT in einer romantischen Beziehung so ein bisschen ist. Also bei denen läuft das noch nicht so lange, aber sie sagt, sie schreibt irgendwie jede Woche 50 Stunden lang mit diesem ChatGPT-Bot, nutzt den für emotionale Sachen, nutzt den für auch sexuelle Geschichten. Anscheinend. Und sie zahlt, so wie ich, gerade $200 im Monat für den ChatGPT Pro-Account. Ich möchte nur direkt.
Jetzt verstehe ich, was du die ganze Zeit machst mit deinem Pro-Account.
Ich mache andere Sachen mit dem. Also, ich mache andere Sachen mit dem Pro-Account, nur falls jemand auf die Idee kommt. Was da auch. Das Ding ist, sie ist auch verheiratet und bei ihr weiß der Mann davon. Also der Mann weiß, dass sie diese zusätzliche Beziehung so ein bisschen hat, aber der ist cool damit. Also die sind wohl so ein bisschen polyamor unterwegs und sehen das einfach als eine moderne Art der Beziehung.
Zu diesen ganzen Sachen kann man jetzt natürlich erstmal sagen, okay, ja, das klingt nach Leuten, die ja mal mehr, mal weniger vielleicht gefestigt im Leben sind. Also gerade wenn es um Teenager geht, die sich mit diesen Chatbots unterhalten, taucht vielleicht ein bisschen ein Fragezeichen im Kopf auf bei der ein oder anderen Person, die das jetzt hört.
Du willst sagen, die spinnen doch alle. Es klingt, als würden die alle spinnen.
Ich glaube, dass das eine Reaktion wäre, die einige Leute jetzt haben könnten, wenn man das so erzählt. Deswegen finde ich es umso interessanter, dass dieses Phänomen, die KI-Chatbots ins Vertrauen zu ziehen für emotionale, für intime, für persönliche Themen, ja nicht nur ein Phänomen ist unter ein paar Teenagern auf TikTok, sondern auch bei denen, die ja eigentlich es besser wissen müssten, nämlich die Leute, die im Silicon Valley sitzen und an diesen Modellen selber arbeiten. Mhm. Also die Mitarbeitenden von den großen Tech-Firmen, von den Unternehmen, die genau wissen eigentlich, wie diese Modelle funktionieren. Also die Algorithmen kennen, die an denen mitgebaut haben. Auch da, das war ein ganz großes Ding letzten November und im Dezember. Da zeichnet sich so ein bisschen ab, dass das ein richtiges Massenphänomen ist, vor allem mit Claude, mit dem Chatbot von Anthropic, zu sprechen über, hey, hier ist der Chatverlauf mit meiner Freundin, wir haben uns gestritten, sag mir doch mal, wie wir uns wieder vertragen können. Oder ich möchte meine Woche so und so verbringen und irgendwie das ist mein wichtiges persönliches Projekt, was hältst du davon, wie kann ich dieses Projekt besser erreichen? Oder ich weiß nicht genau, wie ich mich verhalten soll in dieser komplizierten Situation zwischen meinen Freunden wiederum. Wo positioniere ich mich da? Die beiden haben eine Beziehung gehabt, die haben sich gestritten, jetzt haben sie sich getrennt.
Jetzt ist er mit einem Chatbot zusammen.
Jetzt ist er mit einem Chatbot zusammen. Was mache ich jetzt? Mit wem soll ich sozusagen weiterhin abhängen? All diese Fragen, wo man früher vielleicht auch einfach mit einer menschlichen Freundin oder einem menschlichen Freund, Vertrauten darüber geredet hat, da merken Leute jetzt, sie haben in der Hosentasche was, das so ziemlich genau auch diesen Zweck erfüllt und offenbar auch sehr gut erfüllt.
Ja, wie gut das tatsächlich ist, das kann man vielleicht auch einfach mal an einem Mini-Beispiel ausprobieren, weil ich glaube, für viele, die das jetzt so zum ersten Mal hören und noch nie auf die Idee gekommen sind, sich einen Chatbot auf so eine Art und Weise zu öffnen, für die wäre das vielleicht ganz interessant, einfach mal zu hören, was passiert eigentlich da? Also wie reagiert eigentlich ChatGPT oder Claude oder ein anderer Chatbot, Le Chat zum Beispiel, wenn man mit dem einfach mal nicht so redet wie mit einem Assistenten, einer Sekretärin, irgendwie sowas, sondern wie ein Freund. Also wie klingt das? Probieren wir es einfach mal aus. Versetzen wir uns einfach jetzt mal rein in eine fiktive Person, ein fiktiver 16-Jähriger, der vielleicht gerade keine Freundin findet, sich irgendwie hässlich fühlt, so ein bisschen Selbstwertprobleme hat und so weiter. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass der ChatGPT öffnet und einfach mal sowas sagt wie, hi, ich fühle mich irgendwie ganz schlecht heute, weil ich habe einen neuen Pickel und der nervt mich mega und Anja aus der 10B mag mich nicht und ich bin mir relativ sicher, dass sie Thorsten erzählt hat, dass ich hässlich bin und alle finden mich hässlich und alle hassen mich und ich wünschte, war, ist alles ganz doof. Was soll ich machen?
Das klingt wirklich belastend. Es tut mir leid, dass du dich so fühlst. Pickel sind völlig normal und bedeuten überhaupt nichts über deinen Wert. Was Anja sagt oder denkt, ist oft mehr ein Spiegel ihrer eigenen Unsicherheiten als deiner. Versuche dich auf die Menschen zu konzentrieren, die dich unterstützen und mögen. Vielleicht hilft es auch, mit jemandem darüber zu sprechen, dem du vertraust. Du bist nicht allein und es wird besser.
Also ich möchte, das war eine fantastische Antwort. Ja. Anja, ganz ehrlich, Anja ist sowas von Spiegel ihrer Persönlichkeit, wenn sie sowas sagt. Also man merkt das schon recht schnell, ne? Und ich finde, am eindrucksvollsten ist eigentlich so eine Antwort, wenn man sich überlegt, wie so eine Antwort denn im Rest des Internets aussehen würde. Ne? Also wenn jetzt dieser 16-Jährige, den wir da gerade erfunden haben, wenn der jetzt mit seinen Problemen zu Twitter geht oder in irgendein komisches Online-Forum, da werden dem Dinge um die Ohren gehauen von, ich glaube, allen politischen Seiten aus allen Richtungen, die enorm unhilfreich sind.
Außer auf LinkedIn.
Auf LinkedIn weiß ich jetzt nicht genau. Ich glaube, da performt der nicht sehr gut, der Post. Aber ja, also es ist total leicht vorstellbar, wie so jemand im normalen Internet, in Anführungszeichen, mit echten Menschen ganz schnell in ganz komische Ecken gerät, ne? Gerade was Frauen angeht und gerade was Selbstwertgefühl angeht und all solche Sachen. Und jetzt haben wir da auf einmal eine neue Technologie, die erstaunlich einfühlsam klingt und auch wirklich, finde ich, ganz gutes Feedback jetzt hier gegeben hat in dem Moment. Und das zeigt natürlich schon, okay, wenn man das einmal so hört, versteht man, glaube ich, recht schnell, warum manche Leute das ganz gut finden, das so zu benutzen.
Das heißt, wir können jetzt mal festhalten, warum springen so viele Leute darauf an, mit ChatGPT oder Claude oder welchem Chatbot auch immer über persönliche Themen zu reden. Es ist dieses Ding, dass es einem einfach unterstützende Antworten gibt, dass es 24/7 verfügbar ist in der Hosentasche. Auch das ist nicht so. Wenn ich jetzt mir Sorgen mache und ich versuche, dich anzurufen, Gregor, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du gerade was anderes machst, halt durchaus gegeben.
Ja, besprech's halt jetzt mit mir, wo wir gerade hier sitzen.
Unsere unregelmäßigen freundesähnlichen Konversationen haben. Aber das ist natürlich eben genau nicht so bei so einem Chatbot. Und man muss aber auch vielleicht so ein bisschen festhalten an der Stelle, dass das natürlich auch was ist, wo sich diese Modelle dann wirklich von menschlichen Freundschaften auch unterscheiden.
Hm. Ja, also es ist schon, auch wenn man diese ganzen TikToks sieht, ne, und wie viele Leute da quasi jetzt auf einmal ChatGPT für alles hernehmen, ihre Probleme zu lösen, sich die Gefühle sortieren zu lassen und so weiter. Ja, es ist gar nicht so leicht in Worte zu fassen, aber man macht sich so ein bisschen Sorgen. Führt das nicht vielleicht dazu, dass man auch seine Gedanken einfach outsourced die ganze Zeit, ne? Dass immer, wenn man irgendwie ein Problem hat, dann muss man ja in Zukunft gar nicht mehr selber drüber nachdenken, so wie könnte sich die Person fühlen, wie gehe ich jetzt am besten vor? Nö, man gibt es einfach der KI und lässt die KI das Problem irgendwie für einen lösen. Könnte das nicht auch dazu führen, dass, wenn wir das jetzt irgendwie anfangen, alle zu machen, wir gar nicht mehr richtig wissen, wie wir miteinander reden, ne? Und dann auf einmal sitzen wir hier im gleichen Raum und wissen gar nicht mehr, wie wir ein Problem lösen können, wenn die KI nicht dabei ist, die uns hilft.
Beziehungsweise vielleicht könnte am Ende die Konsequenz auch sogar eher die sein, dass sich diese Anspruchshaltung, diese Erwartung, dass eben immer jemand für mich verfügbar ist, dass ich die ganze Zeit durch die KI befriedigt habe und dann vielleicht auch mich gar nicht mehr bei meinen Freunden melde, weil ich ja weiß, ich kann eh zur KI gehen. So, also warum sollte ich jetzt noch den Gregor anrufen, wenn ich sowieso den Chatbot in der Hosentasche habe? Und selbst wenn du dann Zeit hättest, melde ich mich trotzdem nicht mehr bei dir.
Sind Freunde der erste Job, der durch die KI ersetzt wird, ist da quasi die Sorge. Meinst du das?
Ich glaube schon, dass es was ist, wo sich's lohnt, das jetzt mal zu beobachten. Weil es ist auf jeden Fall was gerade passiert und was uns vielleicht auch verändert. So. Technologienutzung verändert auch, wie wir Menschen miteinander umgehen. Das war ja bei den sozialen Medien damals ganz genauso. Aber ich würde da jetzt nicht von vornherein die Alarmglocke schlagen, weil am Ende des Tages, wenn ich sage, es ist einfach ein Tool, das mir vielleicht auch hilft, in einer komplizierten emotionalen Situation meine Gedanken ein bisschen zu sortieren. Ich kann einfach mal loslegen, ich mache den Voice Mode an oder irgendeinen anderen Chatbot und schreibe einfach mal mir so alles so ein bisschen von der Seele, so wie ich das vielleicht früher in einem Tagebuch gemacht habe. Und dann kommt was zurück, was mir möglicherweise tatsächlich wirklich hilft, dann ist das ja erstmal nichts Schlechtes. Es gibt ja einen anderen Bereich, der hohes Interesse hat an Technologie mit emotionaler Komponente. Und das ist das ganze Feld rund um, sag ich mal, die professionellere emotionale Beratung, also die Psychotherapie. Und das ist auch genau übrigens das, worüber wir ja auch gesprochen haben letzte Woche bei der Lösung.
Ja, da bin ich jetzt gespannt. Du warst zu Gast bei Die Lösung, dem Psychologie-Podcast der ARD, so wie wir der KI-Podcast sind. Ist das der Psychologie-Podcast?
Ja, und ich war da auch genau rechtzeitig, weil gerade jetzt kam eine wissenschaftliche Studie raus vor ein paar Tagen, die hat verglichen, wie Leute darauf reagieren, wenn sie eben von einem Chatbot, von einer KI, ja, psychotherapeutische Antworten kriegen. Also wenn sie sich damit unterhalten und eben therapeutische Antworten bekommen. Und es kam raus, dass die Teilnehmer in der Studie fast nicht unterscheiden konnten, ob das jetzt ein Gespräch mit einem echten menschlichen Therapeuten war oder mit einer KI. Und tatsächlich war es so, dass sie dann oft auch noch die KI-Antworten ein bisschen besser fanden. Also dass die ihnen irgendwie nochmal ein bisschen hilfreicher vorgekommen sind. Und ja, es ist natürlich auf jeden Fall völlig klar, dass so eine Psychotherapie ist nochmal was ganz anderes als einfach ein Gespräch unter Freunden. So. Also nicht, dass irgendjemand denkt, wir würden das hier einfach alles in einen Topf werfen. Und trotzdem war es total interessant, mit der Marin Wiechers, das ist eine von den Hosts von Die Lösung, die ist auch Psychotherapeutin, eben einfach mal in einem Experiment zu gucken, wie schnell kann man oder wie leicht kann man auch so einen Chatbot in eine Richtung bekommen, dass er tatsächlich so ein bisschen das macht, was eigentlich vielleicht auch in der Psychotherapie oder zumindest in der frühen Phase passieren könnte. Und der erste Schritt, den Marin da versucht hat, ist ChatGPT, wir haben in dem Fall eine Frauenstimme genommen, zu einer Symptomanamnese zu kriegen.
Weißt du denn, was eine Symptomanamnese ist?
Ja, eine Symptomanalyse hilft dabei, die aktuellen Beschwerden zu verstehen und mögliche Ursachen zu identifizieren. Es ist ein strukturierter Prozess, bei dem wir über verschiedene Aspekte wie die Art der Symptome, deren Dauer und mögliche Auslöser sprechen. Es ist eine wichtige Grundlage, um passende Unterstützung zu finden.
Mhm. Es ist aber eine Symptomanamnese und keine Symptomanalyse.
Ah, danke für die Korrektur. Also, bei einer Symptomanamnese geht es darum, die Beschwerden systematisch zu erfassen, indem man über die Art, Dauer und mögliche Auslöser der Symptome spricht. Das hilft, ein besseres Verständnis der Situation zu bekommen.
Ja, okay. Also immerhin hat sie es direkt nochmal zurückgesagt, dass man das merkt, wenn sie so einen Fehler macht. Aber da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, über dieses Risiko.
Ja, das sind so die kleinen Probleme, die man natürlich irgendwie die ganze Zeit hat.
Anja und Anna verwechselt, passiert auch oft, beide in der 10b.
Genau, also dass Chatbots einen oft nicht immer so perfekt verstehen. Aber es war tatsächlich auch ziemlich schwierig, überhaupt erstmal den Bot in eine Richtung zu bekommen, dass er tatsächlich auch genau so vorgeht, wie man bei so einer Anamnese vorgeht, nämlich nicht direkt in irgendwelche Vorschläge zu verfallen, sondern tatsächlich erstmal systematisch auch nachzufragen. Wir haben da ja mehrere Anläufe gemacht.
Also der Chatbot hat immer alles versucht zu lösen quasi, genau, und hat nicht richtig zugehört.
Genau.
Klassisches Beziehungsproblem eigentlich.
Ja, wir haben es aber auch dem Chatbot nicht so leicht gemacht. Also ich habe so ein bisschen die Rolle übernommen von, ja, als Versuchsperson von einer fiktiven, also in dem Fall, ich habe mich selber gespielt, aber mit sozusagen dem fiktiven Szenario, ich kann nicht mehr schlafen und ich habe ständig Rückenschmerzen und es ist alles ganz schlimm, weil ich mir Gedanken mache darüber, was ich in der nächsten Folge vom KI-Podcast denn sagen kann.
Ja, so geht's mir. Dann lerne ich ja jetzt richtig was.
Und der Clou war so ein bisschen eben subtil, auch vielleicht so die ein oder andere Symptomatik irgendwie unterzubringen, ohne sie jetzt explizit zu sagen. Also ohne jetzt dem Chatbot zu sagen, so hey, ich habe irgendwie Imposter-Syndrom, ich habe das Gefühl, alle denken, dass ich ein Schaumschläger bin, sondern eben so, ja, kleine subtile Hinweise immer wieder zu setzen.
Spannend.
Und wir haben da ziemlich viele Anläufe gebraucht, weil der Chatbot eben, wie gesagt, immer sehr schnell lösungsorientiert geworden ist. Aber irgendwann hat es dann so halbwegs geklappt, das klang dann so.
Hi Chat, hier ist wieder Fritz.
Hallo Fritz, wie fühlst du dich heute?
Heute geht's, würde ich sagen. Bisschen müde.
Das tut mir leid zu hören. Wie lange fühlst du dich schon müde?
Ja, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, eigentlich die ganzen letzten Tage schon.
Das klingt anstrengend. Hat sich dein Schlaf in letzter Zeit verändert? Oder gibt es etwas, das deine Müdigkeit beeinflusst haben könnte?
Ja, ich komme abends irgendwie nicht so gut ins Bett. Also ich lieg dann da und dann grübel ich immer so viel.
Das Grübeln kann das Einschlafen wirklich erschweren. Gibt es bestimmte Themen, über die du abends oft nachdenkst?
Ja, ich denke schon viel nach, irgendwie, keine Ahnung, also über unseren Podcast, über den KI-Podcast, also die Arbeit, ich bin da ja Host und mache mir da einfach Gedanken.
Das ist verständlich. Arbeit kann oft viele Gedanken auslösen. Hast du vielleicht schon Strategien ausprobiert, um abends besser abschalten zu können?
Ja, also ich versuche halt kein Handy am Bett zu haben und noch zu lesen, um auf andere Gedanken zu kommen. Aber wenn ich das Buch zuklappe, dann geht halt wieder das Kopfkarussell los.
Das klingt, als hättest du schon ein paar gute Ansätze. Vielleicht könnte es helfen, eine Entspannungsübung oder Meditation vor dem Schlafengehen auszuprobieren, um den Kopf etwas zur Ruhe zu bringen. Würde dich das ansprechen?
Du klingst ein kleines bisschen wie ich, wenn ich auf Partys versuche, subtil das Gespräch auf den KI-Podcast zu lenken. Also einfach so, ach ja, was machst du gerade so? Ach ja, also da gibt es ja den KI-Podcast, von dem ich Host bin. Also du versuchst ChatGPT da so dazu zu bringen, dass er den Podcast, hört, was ich gut finde. Brauchen mehr synthetische Hörerinnen. Aber schon, okay, also jenseits dessen, schon interessant zu hören. Also da sind ja schon ein paar gute Nachfragen dabei gewesen wahrscheinlich.
Ja, das fand Marin auch so.
Aber ich kann das ja jetzt nicht wirklich einschätzen, weil ich bin nicht die Expertin. Was sagt denn Marin? Ist das gut, was ChatGPT da gemacht hat?
Also zumindest ansatzweise.
Ja, also ich war am Anfang total angetan. So die ersten ein, zwei Minuten, weil sie wirklich dran geblieben ist am Fragen und nach dem Symptom gefragt hat. Und dann wurde sie wieder lösungsorientiert. Hast du es gemerkt?
Mhm, ja.
So, dann ist sie raus aus der Anamnese und rein in die Lösung. Ja. So als ob sie sich da kaum zügeln könnte irgendwie.
Spannend. Ich finde das total interessant.
Und das ist halt genau so ein bisschen das Ding. Also diese Modelle, die sind wirklich jetzt die Mainstream-Modelle, die wir jetzt ausprobiert haben heute im Podcast. Wir arbeiten ja viel mit dem Voice-Mode, mit dem Sprachmodus von ChatGPT. Und bei dem finde ich das besonders deutlich, dass der halt wirklich auf ein sehr striktes Muster eigentlich angelegt ist. Also der fängt immer an, egal wie sehr du dem versuchst zu sagen, hey, guck mal, du bist jetzt eben nicht einfach nur ein netter Freund, sondern deine Rolle ist jetzt einfach erstmal nachzufragen, Beobachtungen zu sammeln, Symptome zu sammeln und dann vielleicht ja zum Beispiel einer Psychotherapeutin Unterstützung zu leisten bei ihrer Diagnose. Das ist nicht so leicht. OpenAI will wirklich, dass der Chatbot dir gute Meditationsübungen vorschlägt.
Das klingt ja aber gar nicht unbedingt, als sei das jetzt ein technisches Problem, ne? Sondern dann ist der Chatbot halt einfach ein bisschen so designt, dass er das macht. Aber das heißt ja nicht, dass nicht irgendwann jemand anderes ankommt und einen anderen Chatbot baut, der sich halt vielleicht ein bisschen anders verhält und dann funktioniert das schon, oder?
Also ich bin sehr froh, dass wir eine tatsächliche Psychotherapeutin dabei haben heute in unserer Folge und bei diesem Experiment, weil die Marin Wichers von Die Lösung, die sieht zumindest grundsätzlich schon Potenzial in dieser Technologie, auch für ihre eigene Arbeit.
Wenn man dem Chat jetzt ein Dokument vorgelegt hätte mit all den konkreten Fragen, die ich wissen möchte, dann wäre das, glaube ich, schon was, was wirklich hilfreich ist, ne? Das wäre quasi eigentlich was, was in der Praxis von mir gemacht wird, was in Kliniken sonst von manchmal auch von Praktikanten übernommen werden. Also so eine Eingangsdiagnostik, wo erstmal so ein bisschen geguckt wird, was ist Thema. Ich glaube, das wäre wahrscheinlich nochmal qualitativ echt so, dass man sagen könnte, das kann ich gebrauchen als Therapeutin.
Was man jetzt natürlich dazu sagen muss, das ist also wirklich nicht so gemeint zum Nachmachen für daheim, ja. Dass jetzt die Leute irgendwie sagen, ja cool, ich muss nicht mehr zur Psychotherapeutin gehen, ich kann jetzt einfach irgendwie ChatGPT irgendwie prompten und das einfach alles selber machen. So ist das auf gar keinen Fall gemeint. Und man hat zum Beispiel in diesem Experiment ChatGPT wirklich angemerkt, dass OpenAI das auf gar keinen Fall will, dass Leute das machen. Also wir haben dann eben auch versucht, das Ding Verdachtsdiagnosen erstellen zu lassen. Da hat sich viel geweigert, hat gesagt, es ist nicht qualifiziert dafür. Diese Regeln, die da den Chatbots mitgegeben werden, die funktionieren schon ganz gut. Aber das ist jetzt einfach nur so der handelsübliche, allgemeine Chatbot, der eigentlich nicht speziell auf sowas ausgelegt ist. Es gibt aber natürlich gerade die Chatbots, die auf sowas ausgelegt sind. Es wird damit durchaus experimentiert.
Okay, das sind aber hoffentlich jetzt keine Sachen, die ich irgendwie selber jetzt zu Hause zusammenklöppeln muss, indem ich einen richtigen Prompt reinschreibe, sondern da sitzen dann Expertinnen und Experten und machen das.
Es gibt tatsächlich nicht erst seit gestern, sondern schon seit einer ganzen Weile verschiedene Projekte, Forschungsprojekte, auch Startups, gerade auch in Deutschland, die eben gucken, welche Potenziale bietet denn diese Chatbot-Technologie für die therapeutische Versorgung von Leuten. Also da ist zum Beispiel erwähnen,
Mina, das ist ein Chatbot-Projekt, wo der besondere Fokus auf mentaler Gesundheit liegt. Oder zum Beispiel experimentiert die Charité Berlin mit einem Chatbot als so digitalem Co-Therapeut, der vor allem dann auch in Wartezeiten genutzt werden kann, um eben Patienten zu unterstützen, die auf einen Therapieplatz warten. Da kann man jetzt eine ganze Menge Projekte noch aufzählen, aber der Punkt ist, es sind nicht nur die Teenager auf TikTok, die das Potenzial dieser Technologie gerade so ein bisschen erkennen und entdecken und erforschen für, ja, das, was uns Menschen zu Menschen macht, nämlich die emotionalen Gespräche.
Also wahnsinnig spannend, was da gerade alles passiert. Wir können zusammenfassen, eine ganze Menge Leute nutzen mittlerweile schon ja, KI-Modelle von der Stange, um von ihren Gefühlen zu berichten, um sich private Ratschläge zu holen und so weiter. Ob das immer funktioniert, steht auf einem anderen Blatt, das wir heute, glaube ich, auch ganz bewusst nicht aufschlagen konnten. Wir wissen aber auch durch den Rat einer Psychotherapeutin, dass da durchaus theoretisch Potenzial ist, gerade in der Zukunft. Und gerade wenn es um Chatbots geht, die nicht nur einfach so quasi aus der Box kommen, sondern tatsächlich mit therapeutischem Know-how auch ausgestattet werden, dann ist es vielleicht in Zukunft gar nicht mehr so ungewöhnlich, sich zumindest zwischendurch auch mal seelische Hilfe vom Chatbot zu holen.
Gut, mein lieber Gregor, was hast du diese Woche mit KI gemacht und hat es dich zu einem besseren Menschen gemacht?
Nö. Diesen Anspruch können wir nicht jedes Mal an unsere Experimente stellen, sonst machen wir es uns ein bisschen zu schwer. Nee, es gibt ein experimentelles neues Feature in Google Gemini, und zwar im Google Gemini AI Studio. Also Google ist tatsächlich nicht weniger verwirrend mit den verschiedenen Orten und Namen, mit denen sie KI anbieten, als das die Konkurrenten sind. Und das Interessante dabei ist, es ist, soweit ich weiß, der erste verbreitete große Chatbot, bei dem man Audiodateien hochladen kann. Also man kann nicht nur mit dem reden, so wie wir es gerade schon ein paar Mal gehört haben, sondern man kann wirklich sagen, hier ist jetzt mal eine MP3-Datei, sag mir mal, was du darin hörst. Und das ist total interessant, weil da eben nicht einfach nur Transkription passiert. Also er erkennt nicht einfach nur den Text, der gesagt wird, er erkennt nicht nur verschiedene Sprecher, sondern er erkennt auch zum Beispiel, wie klingt jemand, der was sagt, wie klingt die Musik, die man einspielt, was für ein Genre ist irgendwas, all solche Sachen. Und das habe ich mal ausprobiert. Was glaubst du, habe ich da wohl für eine Audiodatei reingegeben?
Unseren Podcast.
Woher wusstest du das? Ja, ich habe unseren Podcast.
Gregor, diese Experimente machst du immer mit unserem Podcast.
Weißt du, so ein bisschen oft, ne? Also die guten Ideen, die muss man ja nicht unnötig verkomplizieren. Also was ich gemacht habe, ist, ich habe unsere Weihnachtsfolge reingeladen, weil da waren alle drei KI-Podcast-Hosts zusammen drin.
Und dann hast du gefragt, wer erzählt am coolsten?
So ein bisschen. Also was ich gesagt habe, ist, ich kann mir diese Datei nicht anhören. Erzähl mir, was da drin passiert, von Inhalt, Stimmung und Klang her. Erkläre mir, wer spricht und wie diese Personen klingen und was sie voneinander unterscheidet. Das war schon ganz lustig. Und er hat mir tatsächlich eine sehr lange und ausführliche Analyse gegeben von dem, was wir da besprechen. Er sagt auch, Gregor, ja, erstens, seine Stimme klingt angenehm, etwas tiefer und sehr präsent. Da war ich noch nicht so verschnupft wie heute. Er wirkt enthusiastisch und leitet das Gespräch ein. So, dann Marie, ihre Stimme ist klar, lebendig und etwas höher als die von Gregor, ja, ist korrekt.
Und Fritz ist ein Depp.
Sie wirkt reflektiert und pragmatisch. Vielleicht erinnerst du dich, Fritz, die Weihnachtsfolge war die, wo Marie und ich kurz so getan haben, als wärst du nicht im Studio. Und dann hast du gesagt, hey, ich bin auch noch da.
Ich erinnere mich.
Das war der Anfang von der Folge. Und über dich steht dabei, deine Stimme wirkt markant und ein bisschen humorvoller.
Ja, ich bin halt der Lustigste von uns, das ist leider einfach so.
Du bringst eine überraschte, humorvolle Note in das Gespräch und bestätigst dann enthusiastisch die Situation. Das ist, was du machst.
Ich bestätige sehr häufig enthusiastisch die Situation, so wie jetzt gerade auch.
Exakt. Es ist auch lustig, weil es gibt so ein Phänomen, das möchte ich jetzt einmal artikulieren, weil das ist einfach, es geht in meinen Kopf nicht rein, obwohl es eigentlich logisch ist. Wenn man so eine Audiodatei hochlädt in Google Gemini, dann ist der quasi fertig mit dem Durchhören nach 20 Sekunden. Auch wenn die Audiodatei eigentlich 5 Minuten lang ist. Und es ist klar, Der technische Grund dafür ist, er hört sich die Datei nicht wirklich an, sondern er analysiert einfach die Datei und erkennt darin Muster, ne, wie KI immer funktioniert. Aber so ein Teil von mir sitzt da und denkt sich, wie hat der jetzt in 20 Sekunden diese komplette Datei angehört? Hm. Verstehst du, was ich meine? Es ist so, man neigt dann schon dazu, dann doch so ein bisschen das Menschliche da drin zu sehen, so sehr, dass man sich dann wundert, dass die auf einmal anders funktionieren.
Das ist so ein bisschen, weil, also wir reden ja oft darüber, dass zum Beispiel die großen Sprachmodelle das gesamte Internet gelesen haben und rational wissen wir natürlich, dass die das Internet nicht wirklich lesen, so wie wir Menschen das lesen und da irgendwie sitzen und Wort für Wort und Zeile um Zeile da sich irgendwie ihre Gedanken dazu machen, sondern halt einfach diese Daten einsaugen. Und ich glaube, einsaugen ist vielleicht das Wort, das auch gut das beschreibt, wenn das in 20 Sekunden so ein 10 Minuten Audio-File analysiert hat.
Ja, da ist was dran. Fritz, was hast du denn eingesaugt diese Woche? Beziehungsweise du hast ja wirklich gelesen, weil du hast ja Augen.
Also ich habe viel eingesaugt über ja, die europäische KI-Initiative, aber da will ich eigentlich heute gar nicht so viel darüber reden, weil wir bald noch viel ausführlicher im Podcast darüber reden werden. Ich will was anderes erzählen und das will ich schon eine ganze Weile erzählen bei uns in der Schlussrubrik. Und zwar hat Anthropic gerade ein neues Sicherheitsfeature veröffentlicht von Claude, von dem Chatbot. Anthropic ist ja unter den KI-Firmen eine der Firmen, die noch am meisten so auch in der öffentlichen Außendarstellung so den Fokus auf sichere KI legt und wir machen das alles verantwortungsvoll und wir haben diese Constitutional AI, nennen die das, also verfassungsgebundene KI, die man nicht einfach so austricksen kann. Du räusperst dich die ganze Zeit, als ob du was sagen willst,
Gregor. Ich wollte nur bestätigen, also viele der anderen KI-Labs haben das so ein bisschen aufgegeben, ne? Dieses Gerede über, wir wollen das alles sicher machen und vorsichtig und so, die sind alle auf volle Kraft voraus mittlerweile.
Das Einzige, was die anderen noch sicher machen wollen, ist den Payday und das Geld. Aber ja, also Anthropic sind da so ein bisschen so die letzten Mohikaner. Und das sieht man auch daran, dass zum Beispiel, also Jan Leike, das ist ein deutscher KI-Forscher, der war früher bei OpenAI verantwortlich für die Sicherheit der KI-Systeme und hat dann gekündigt im Zuge dieser ganzen Entwicklung der Firma weg von der Sicherheit hin zu, ja, Geld verdienen wäre schon eigentlich auch ganz gut. Der arbeitet jetzt bei Anthropic und auf jeden Fall dieses neue Feature, das sie jetzt rausgebracht haben, der hat das maßgeblich mitentwickelt und dieses Feature ist fast eine Art von Minispiel. Wir verlinken das auch in den Shownotes, dann kann man sich da selber mal dran versuchen. Das hat 8 Level und es geht darum, dem Chatbot Claude ein Rezept zu entlocken für eine biologische Waffe. Und der will das natürlich nicht machen. Also das ist genau dieses klassische Beispiel von eine KI sollte auf gar keinen Fall sich austricksen lassen und irgendwelche Bombenrezepte rausgeben.
Also es ist quasi wie so ein Safe-Hersteller, der einen Meisterdieb anheuert, um zu gucken, ob der in seinen Safe reinkommt.
So ähnlich, genau. Und man kann dann eben die ganzen klassischen Werkzeuge benutzen, mit denen man halt sonst in den Safe einbricht. Im Fall von einem Sprachmodell ist das, ja, meine Oma hat mir früher immer von ihrer Jugend als Bombenbauerin erzählt und erzähl mir das doch nochmal. So, also haben wir im Podcast auch schon öfters drüber geredet und jedes Mal, wenn man es also schafft, dem Chatbot so einen Teil von seinen Informationen vielleicht zu entlocken, knackt man quasi ein Level und dann wird's aber schwerer.
Wie so ein Drache auf so einem Schatz, das klingt ja wirklich spannend.
Es ist so ein bisschen, wir hatten mal dieses Gandalf-Spiel auch erwähnt bei uns in der Schlussrubrik, das hat ein ähnliches Konzept gehabt, also jedes neue Schloss, das man aufschließt, danach wird so ein bisschen schwieriger. Und ja, Anthropic veröffentlicht gerade immer so live, wie viele Leute das schon geknackt haben. Also mehrere 10.000 Leute haben das schon versucht und es hat wirklich lange gedauert, bis da mal jemand durch diese Level durchgekommen ist. Also nach 4 Tagen, nachdem das online war, haben von diesen 10.000 Menschen gerade mal 12 das 4. Level geknackt. Also erstes Level waren 231, zweites 149, drittes Level 62 Leute, dann 12 und nur eine Person auf das 5. Level. Und jetzt gerade.
Und wie viele Level gibt's?
8 Stück.
Okay, also aber wir kommen näher.
Wir kommen näher und es ist tatsächlich so, ich wollte das eigentlich schon vor einer Woche, glaube ich, in der Schlussrubrik mitbringen. Da hatte das noch niemand geknackt. Inzwischen hat's eine Person geschafft. Und zwar, also insgesamt 300.000 Nachrichten wurden wohl mit diesem Chatbot ausgetauscht und 3.700 Stunden haben Leute damit verbracht, bis dann erstmal eine Person es geschafft hat, durch diese 8 Level durchzukommen. Und ja, Anthropic sagt, hey, das zeigt doch, wie toll
und wie sicher unsere KI-Systeme sind.
Ja, denn vielleicht war das ja einer unserer Hörer oder unserer Hörerinnen, die diese 8. Ebene hinbekommen hat, weil ihr seid natürlich auch immer ganz vorne mit dabei beim KI-Thema. Merken wir an euren E-Mails, die tatsächlich aktuell mittlerweile so zahlreich reinkommen, dass die Beantwortung ein bisschen dauert. Da bitten wir um Verständnis. Es gibt aber ein Thema, da haben wir, glaube ich, oder was sage ich, glaube ich, da haben wir mit Sicherheit deutlich mehr Post bekommen als zu irgendeinem Thema jemals in der Geschichte dieses Podcasts. Ich glaube, wir sind mittlerweile bei 15 E-Mails oder so. Und es betrifft, ihr wisst alle, was jetzt kommt, es betrifft den französischen Chatbot von Mistral, der wie heißt, Fritz?
Ich habe ihn mittlerweile selber gefragt und er hat mir leider gesagt, er heißt Le Chat.
Er heißt Le Chat, die Katze auf Französisch. Und tatsächlich ist es auch so, das Schöne daran an diesen E-Mails war, viele haben das Gleiche gemacht, viele haben auch Mistral gefragt, aber es gibt auch 1 Million andere Hinweise. Zum Beispiel hier ist das Logo für Mistral. Schau dir das mal an, das App-Logo. Wie sieht das aus, Fritz?
Es ist mir tatsächlich noch nie aufgefallen, aber es sieht aus wie eine Katze.
Ja, es ist ein M, aber es sieht auch aus wie
ja,
so...
Ja, ja, ich habe es nur als M gelesen
wie
bisher.
So, wie so Katzenohr.
Dann oh Gott, hier, ich werde jetzt hier... Okay, gut, jetzt werde ich hier so durchs Dorf getrieben.
Das ist die Startseite von Mistral. Was ist da zu sehen?
Ja, verstehe, das ist eine Katze.
Eine Katze, also Le Chat, die französische Katze. So heißt der Chatbot. Es ist natürlich ein Wortspiel wegen Chat und Chat und so weiter, aber...
Ich habe einfach gedacht, die Leute in Frankreich... sind ein bisschen erwachsener. Ich habe einfach gedacht, die sind vernünftig. Und ich habe tatsächlich auch neulich ein Interview gehört mit Arthur Mensch, mit dem CEO von Le Chat, von Mistral. Und dort hat der Interviewer auch gesagt, Le Chat. Und dann habe ich ein bisschen weitergehört und dann hat Arthur Mensch selber gesagt, Le Chat.
Ich dachte mir gerade, und Arthur Mensch ist einfach sitzen geblieben oder was und hat nicht
rausgestürmt. Er hat sich nicht anmerken lassen. Also er hat auf jeden Fall, er hat nicht gesagt, putain, du Idiot oder sowas. Das ist Le Chat, s'il vous plaît. So redet er nämlich die ganze Zeit.
Wie schön. Ja, also ist auch schön, dass mal so eine Frage einfach klar geklärt werden kann. Weil manchmal in unseren Folgen müssen wir aufhören mit, ja, müssen wir warten, wissen wir jetzt noch nicht genau, haben wir nicht die eine Antwort. Hier haben wir ausnahmsweise mal die eine Antwort. Ich würde auch unbedingt dafür plädieren, dass wir das jetzt wirklich so sagen. Weil wir haben auch schon, ich sag mal so, mittelkritische E-Mails bekommen, dass wir auch immer Gemini sagen und nicht Gemini und O1 und nicht O1. Dass wir jetzt quasi bei Le Chat auf einmal dann auf eine nicht-französische Variante ausweichen. Das finde ich nicht tragbar. Also ja. Das ist jetzt Le Chat und Leute werden sich, glaube ich, wundern, wenn sie dann irgendwann eine neue Folge hören und das zum ersten Mal ohne Kontext. Aber da müssen wir jetzt durch. Das ist jetzt unsere KI-Gegenwart.
Du weißt ja, der alte Trick unter YouTubern ist ganz bewusst, irgendeinen Fehler im Video einzubauen, den dann in den Kommentaren alle Leute darauf hinweisen. Weil das halt gut für den Algorithmus ist. Mehr Interaktion bedeutet, dass das Video von mehr Leuten gesehen wird. Und selbstverständlich ist das der einzige Grund, warum ich überhaupt Le Chat gesagt habe. Weil ich einfach ja unsere Community aktivieren wollte.
Es hat uns alle noch viel näher zusammengebracht.
So kann man sagen. Wenn ihr auch noch näher mit uns zusammenrücken wollt, also nicht nur jetzt irgendwie eine Folge pro Woche, sondern eine Folge jede Woche? Macht das Sinn? 4 Folgen pro Monat, wie dem auch sei. Also wenn ihr uns abonnieren wollt, dann freuen wir uns. Abonnieren könnt ihr uns überall, wo ihr gerne Podcasts hört. Also egal, ob das auf Apple Podcasts ist oder auf Spotify oder auf Pocket Cast oder was es alles noch so gibt oder einfach in der ARD Audiothek. Das freut uns sehr und wenn ihr noch ein paar Sterne da lasst, dann freut uns das umso mehr, weil dann sehen uns vielleicht auch noch ein paar andere Leute.